Döppa Podcast. Gespräche über das Vaterwerden und das Vatersein, über Freuden und Sorgen, über volle Windeln, zu wenig Schlaf und fröhliches Kinderlachen. Offen, unschön und manchmal sogar witzig.
Michi, wir treffen uns wieder einmal für Aufnahmen zum Papp-Podcast. Das ist schon wieder eine Weile her, seit wir zusammen geschwätzt haben. Ich möchte heute ein bisschen in die Vergangenheit reisen, gedanklich. Und zwar ist so ein Thema, das jetzt gerade aktuell mit 50 Jahren Frauenstimmrecht und so und Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Gesellschaft sehr aktuell ist, wie ich finde, ist so das Familienmodell und Väterrolle. Und mich nimmt es Wunder, wie das bei dir und bei euch war, lang bevor ihr tatsächlich da in dieser älteren Rolle angekommen sind. Ist das, hast du gewusst, was du für einen Vater sein möchtest, theoretisch, wo du lang bevor ihr über das Kind geredet habt oder wo ihr dann irgendwie euch entschieden habt, mal, wir möchten das Kind haben? Und auch euer Familienmodell, wann habt ihr angefangen über das zu schwätzen? Ist das etwas, was ein Teil von dieser Entscheidung war? Ja, wir wollen älter werden. Oder ist das etwas, das dann im Laufe einfach von der Schwangerschaft einmal so gekommen ist? Oder sind ihr erst jetzt dran, das überhaupt herauszufinden? Wo habt ihr angefangen? Wann hast du angefangen mit diesen Gedanken? Wie früh ist das schon präsent gewesen?
Ich würde sagen, bei uns war es eigentlich gar nie so sehr eine Diskussion über ein Familienmodell gewesen oder wer macht jetzt welche Arbeit im Zusammenhang mit Kinderbetreuung, sondern bei uns hat es schon viel früher angefangen als eine Diskussion über ein Beziehungsmodell. Wie lebt man miteinander als ein Paar? Und mir war es eigentlich immer wichtig, eine gleichberechtigte Beziehung zu führen, nicht mit einer klar definierten Rollenverteilung, wer was geht. Und für mich war eigentlich von Anfang an immer völlig sonnenklar, dass wenn wir eine Familie gründen, dass wir dann halt eben nicht irgendwie in ein traditionelles Rollenverständnis vom Ernährer versus der Mutter in Hause hineingehen, sondern dass wir weiterhin versuchen, unser Beziehungsmodell weiterzuleben, einfach mit der zusätzlichen Belastung von einer Familie. Und darum haben wir auch nie wahnsinnig das durchdiskutiert, jetzt also, weißt, mit einem Rollenverständnis, sondern wenn, dann ist es wirklich um sehr pragmatische Sachen gegangen, wer schafft wie viel.
Aber habt ihr das nicht diskutiert, weil ihr wie voneinander gewusst habt, wie ihr zum Leben steht und dass das unausgesprochen klar war? Oder hat jeder für sich angenommen, dass es sowieso klar ist und irgendwann habt ihr gemerkt, wir müssen gleich ein bisschen darüber diskutieren? Oder
Nein, das ist klar. Eben, wir haben schon vorher über unsere Beziehung diskutiert, über Rollenverteilungen. Ich würde sagen, wir haben das einfach schon geklärt gehabt. Und dann eben, wo dann die ganze Sache mit Familie, Schwangerschaft, Kinder auf die Welt kommen, wirklich akut zum Thema geworden ist, dann ist es wirklich darum gegangen, hey, ja, wie viel Prozent schaffen wir? Und dann war es nicht so, hey, ich habe ja vorher nur 80% geschafft, meine Freundin 90%. Und dann ist es natürlich nie irgendwie darum gegangen, hey, ich stocke jetzt auf, sondern es war völlig klar gewesen, wir arbeiten beide weiter. Konkrete Fragen waren so ein bisschen eben, will sie auf 80% reduzieren, was sie jetzt auch macht. Welche Tage halten wir uns frei, welches wird mein Papa-Tag sein, Kinderbetreuung, wie viele Tage in Krippe, gibt es vielleicht noch einen Tag bei den Grosseltern, einfach wirklich rein so Sachen, aber es ist nie... Ich habe nie das Gefühl gehabt, jetzt müssen wir ausdiskutieren, wie wir unsere Rollen neu gestalten, weil unsere Rollen sind eigentlich klar gewesen und es ist jetzt einfach darum gegangen, wie passen sie an auf die neue Situation mit einem Kind. Und ich muss bisher sagen, bisher bewährt sich's, aber trotz allem merke ich jetzt, ich gehe jetzt arbeiten, zuhause zwar im Homeoffice, meine Partnerin ist immer noch im Mutterschaftsurlaub und jetzt ist es natürlich schon so, dass sie im Vergleich zu vorher mehr Aufgaben wahrnimmt im Haushalt, weil sie einfach mehr daheim ist als vorher. Und ich glaube, das gibt dann schon noch eine gewisse Adaption, dass wir dort wieder mal irgendwann schauen, hey, schafft sie plötzlich mehr rundum. Also vorher haben wir zum Beispiel immer unsere Wäsche geteilt gemacht, weil ich habe gefunden, hey, hell, dunkel, scheißegal, ab in die Maschinen und anschalten. Und sie haben gefunden, nein, sie hätten noch empfindliche Wäsche, wie das so ist. Wir haben getrennt gewischt. Und jetzt wäscht sie plötzlich all. Weil, meine, im Vergleich zu dem, was ein kleines Baby wäscht, macht, ist das ja nichts, was ich produziere. Und darum wäscht sie plötzlich alles miteinander. Ich habe manchmal ein bisschen schlechtes Gewissen. Ich denke, hey, jetzt macht sie das plötzlich auch noch für mich.
Der Papp-Podcast.
Das hat mich jetzt gerade als Nächstes wirklich Wunder genommen. Wenn beide gleich am Arbeiten sind und gleich viel Zeit außerhalb vom Haus und daheim sind, plus minus, dann lebt sich das gleichberechtigte Modell noch relativ natürlich, weil nicht einfach jemand viel mehr Zeit hat. Und gerade jetzt in dieser Phase, wo deine Partnerin im Mutterschaftsurlaub ist und halt ihre Zeit daheim verbringt mit dem Kind und jetzt mit Corona noch natürlich verstärkt auch nicht gross unterwegs ist, dass dann in dieser Zeit drin so zumindest vorübergehend, dass so ein bisschen die Trennung von wer macht was wahrscheinlich viel am deutlichsten rauskommt und man sich nachher wieder muss annähern.
Genau, aber über das debattieren wir dann auch. Mhm. Oder eben, ich sage dann schon, hey, ich habe ein schlechtes Gewissen, dass du jetzt die ganze Zeit eben irgendwie 17 Wäschmaschinen füllst pro Woche und jeden zweiten Tag einen riesen Haufen musst zusammenlegen. Ich frage sie dann auch, ob ich ihnen dort etwas abnehmen kann.
Mhm. Jetzt habe ich gerne sagen, was würden die davon abhalten, um die Wäsche nicht selber zusammenlegen?
Ja, eben, genau, das ist jetzt natürlich so ein bisschen das. Ich bin der Meinung, hey, Wäsche muss eigentlich gar nicht unbedingt zusammengelegt werden. Du kannst eigentlich die Schublade auf und alles reinstopfen. Ich lege eh immer das an, was zu oberst ist. Und ich glaube, das ist ja genau das mit der Aufgabenteilung, also ein bisschen, wo es nicht mehr schwierig wird. Alle machen prinzipiell mal das, was sie als wichtig und dringend erachten und was sie vielleicht auch gerne machen. Eben, ich bin bei uns der, der kocht im Normalfall, weil ich koche gerne und ich verbringe gerne Zeit in der Küche mit einem Messer in der Hand. Meine Freundin ist die, die eben so ein West, sie näht auch sehr gerne, das heisst, sie ist wirklich, ich muss ja gar nicht mehr Kleider posten, ich kann sie fast nicht zugeben, sie ist die, die sich die ganze Textilien-Fachdepartement bei uns im Haushalt führt. Jetzt fragt sich natürlich einfach, wie gerecht ist das am Schluss? Oder ich meine, wenn ich irgendwie am Sonntag 4 Stunden in der Küche stehe und ein mega Küche ablasse, ist das dann gerechte Aufgabenverteilung, weil ich mache es ja gerne. Mhm,
für dich ist das Quality Time.
Ganz genau, für mich ist es gleichzeitig Erholung und eine Aufgabe. Mhm. Wenn sie näht, ist das natürlich das Gleiche, aber was ist jetzt denn zum Beispiel, wenn ich finde, hey nein, das WC ist doch noch nicht direkt, das müssen wir doch noch nicht putzen und sie findet, hey nein, ich mache es jetzt schnell. Mhm. Und dort, ich glaube, dort ist wirklich, dort liegt halt wirklich der Teufel liegt im Detail.
Kann ich aus meiner Erfahrung definitiv auch so ein bisschen bestätigen. Dort sind wir der, der es sieht, macht es. Ja. Das ist immer so das. Oder wir müssen das nicht abmachen, weil der, der es sieht, macht es einfach. Das ist so ein Spruch, wo man sich selber manchmal ein bisschen einredet oder wo man auch jemanden einmal hört. Und in der Realität sieht man halt nicht das Gleiche oder nicht gleich schnell oder gleich früh. Und es stören die gewisse Sachen viel schneller als deine Partnerin und sie stören andere Sachen viel schneller. Und wenn jetzt du Glück hast, in Anführungszeichen, stört die etwas, wo sowieso nur einmal im Monat mehr oder weniger ansteht. Und deine Frau stört dann halt etwas, wo man täglich muss machen, damit es aus dem Weg ist. Und dann hast du schon ein Ungleichverhältnis. Das ist schon das Ungleichgewicht, das automatisch entsteht. Und dann braucht es einfach wahnsinnig viel Schwätzen, und manchmal so ein bisschen den eigenen Stolz abschlucken und manchmal auch an sich selber eben so die Aufmerksamkeit schärfen für Sachen, die einem eigentlich gar nicht so fest würden stören, aber weil man weiss, dass es der Partner eben stört und dass er es wahrnimmt oder sie es wahrnimmt, dass du probierst, gewisse Sachen auch wahrzunehmen, wo du für dich selber sonst nicht so schnell würdest anpacken.
Ja, und halt eine gewisse Toleranz, oder? Also, ich meine, ich merke es jetzt gerade mit einem kleinen Kind, wir haben über Corona geredet, du schlafst nicht mehr so viel, kommst nicht mehr so viel unter die Leute, hast nicht mehr so viel Ablenkung. Man ist ein bisschen gereizter, habe ich immer das Gefühl. Mhm. Ich merke wirklich manchmal so ein bisschen innerlich, dass mich plötzlich gewisse Sachen anfangen zu stressen, wo ich das Gefühl habe, es ist jetzt einfach wirklich rein, da spinnst du einfach ein bisschen. Und dass man sich dann dort von sich selber mal ein bisschen kann finden, hey, komm schon mal wieder oben runter, da lohnt sich jetzt nicht zum darüber diskutieren, wer als ordentlicher ist und wer nicht. Und eben, wie du sagst, wenn du das Puff siehst, dann soll man es aufräumen. Aber es ist klar, das eigene
Aber wer empfindet das Puff als Puff?
Ja, sein eigenes vor allem. Die Kleider, ich nur schnell am Boden gelegt, die räume ich dann schon noch weg. Ja, ja. Oder vorgestern oder
ja,
so.
Ja, genau. Und eigentlich könntest du es auch einfach gerade auflesen und machen. Ja. Es würde nichts kosten. Es wäre für dich eigentlich keinerlei Aufwand. Und es würde aber dann deiner Partnerin recht viel bedeuten unter Umständen, dass das eben nicht 2 Tage auf dem Boden umeinander liegt und die schon.
Ja.
Dir wäre es egal.
Der Papp-Podcast.
Hey, ich bin recht neugierig, wie das wird, wenn dann der Mutterschaftsurlaub von meiner Partnerin vorbei ist. Und es geht erschreckend nicht mehr lang.
Ja, also so die Realität knallt bald rein.
Und dann bin ich der, der wieder mehr zu Hause ist. Oder? Ja. Also sie hat einen relativ langen Arbeitsweg. Sie wird auch die Corona hinterher müssen, aus dem Haus arbeiten. Das heisst, sie ist dann 4 Tage in der Woche nicht zu Hause. Und ich bin der, der früher nach Hause kommt und Aurelia wird mich aus der Krippe abholen und wahrscheinlich noch die Wäsche machen will. Die braucht einfach 2 Stunden in der Ofenmaschine. Und ja, das wird schon noch ein bisschen Umgewöhnung. Und wann gehen wir posten? Wann gehen wir in den Garten? Wann machen wir das alles? Machen wir momentan gerade noch ein bisschen Bauchweh, aber irgendwie werden wir uns sicher damit arrangieren. Und etwas muss ich noch sagen, was ich ja wirklich einfach allen Leuten könnte empfehlen könnte, wäre eine Putzhilfe. Also wir haben jetzt schon seit irgendwie 4 Jahren jemanden, der alle 2 Wochen bei uns kommt, putzen, 3 Stunden. Und das ist best investierte Geld, das ich ausgebe. Wirklich. Wir haben vorher sehr oft die Diskussion gehabt.
Amen.
Hey,
Amen.
Jetzt muss man doch das WC wieder putzen und den Boden aufnehmen. Du hast den Boden aufnehmen. Nein, nein, nicht den Boden aufnehmen. Wirklich putzen tue ich nicht so gerne. Und ja. Jetzt kommt jemand und macht das für uns und will nur ein bisschen Geld. Und es ist so schön.
Ja, Amen. Amen. Das haben wir lang genug die Wohnungen selber geputzt. Immer. Und dann hast du eben, dann fährst du auch aufteilen, los, okay, in dieser Woche machst du ein Badzimmer und die Küche, nächste Woche drehen wir es um, den Boden tun wir alle 2 Wochen saugen, alle einmal im Monat Feucht aufnehmen und dann bist du ständig am darüber nachdenken, was jetzt gerade ansteht und wo ist jetzt gerade wer dran und was muss man noch alles und dann muss man halt irgendwie eben das Bad mehr als einmal in der Woche putzen unter Umständen und die Küche. Wenn du viel in der Küche bist, hast du sowieso das Bedürfnis, deine Küche sauber zu behalten. Das heisst, du machst es eh viel häufiger und. Und da haben wir auch dann irgendwie gefunden, nein, komm, jetzt leisten wir uns das alle 2 Wochen. Kommt jemand am Vormittag einmal die ganze Wohnung durch. Und dann sind es kleine Sachen, die du einfach laufend machst. Eben, dann putzt du das WC zwischendurch selber mal geschwind. In der Küche bist du sowieso nach dem Kochen räumst und putzt die Küche sowieso auf. Dass es einigermaßen anständig ist und sie wieder brauchen kannst. Das erleichtert einem das Haushaltsmanagement also ganz, ganz massiv, wenn du das Glück hast, dass du es dir leisten
ja,
kannst.
Ja, sicher. Und aber es gibt auch Leute, die können das nicht. Also weißt du, mental ja. Könnte ich das irgendwie nicht zulassen, dass jemand Fremdes bei ihnen in die Wohnung kommt und ja. go putzen. Und das hat auch wieder ein bisschen mit einem Rollenverständnis zu tun, oder? Dass man sich selbst so ein bisschen als Individualist sieht, wo sich um so die weniger schöne Arbeit oder das, was man selber als unangenehm findet, unbedingt muss selber machen. Ja. Und ich finde, hey, Aufgabenteilung in einer Gesellschaft, es gibt keine Arbeit, die irgendwie unwürdiger ist als die andere.
Und es ist ja für uns ja ganz offensichtlich ein wahnsinniger Mehrwert.
Ja, total.
Wenn wir jemandem die Arbeit quasi ermöglichen. Mhm. Wenn man es jetzt ein bisschen beschönigt will sagen, dann ist das ja gleich. Du zahlst jemanden dafür, dass er dir mit etwas hilft, wo dir das Leben vereinfacht und es angenehmer macht und jemand hat Arbeit dabei. Also man, je nachdem, wie das organisiert ist und das alles sauber abläuft, ist das ja überhaupt nichts Verwerfliches, eben, wenn man sich das leisten kann und will und sagt, das ist uns genug wichtig, dass wir halt das Geld in die Hand nehmen.
Der Papa-Podcast.
Wie war das bei euch zuhause, bei euch in der Kindheit? Was haben deine Eltern für eine Rollenverteilung gehabt?
Ganz klassisch. Ganz klassisch. Meine Mama war Primarlehrerin und ich bin der Älteste, als ich auf die Welt gekommen bin, hat sie aufgehört zu arbeiten. Mein Papa ist Arzt und war damals in der Assistenzzeit und hat in verschiedenen Spitälern gearbeitet. Und das hat natürlich damals, wie heute wahrscheinlich auch immer noch zu einem schönen Teil gehabt. Es sind irgendwo 50, 60 und mehr Stunden Woche. Ein Dienstplan, wo dann halt einfach vorgesetzt worden ist, wenn du schaffst. Und das heisst Wochenende, Morgen, Abend, Nacht, Schichten, querbeet. Und dort war die Rollenteilung klar. Er ist voll gearbeitet, ist der Ernährer von der Familie gewesen, hat natürlich auch einen Beruf gehabt, wo auch mit einer langfristigen Perspektive natürlich genug Geld reingekommen ist, wohingegen Primarlehrerin im Verhältnis natürlich relativ ein schlecht bezahlter Job war. Heute weiss ich es nicht, aber wahrscheinlich, wenn die zwei miteinander vergleichst, wäre es wahrscheinlich immer noch ähnlich. Ja. Jedenfalls ist das dort wie zumindest einmal eine Zeit lang völlig klar gewesen. Und meine Mama hat dann wieder angefangen zu arbeiten, wo ich 9, 10 gewesen, bin in Grössenordnung. Und meine kleine Schwester, die jüngste, war 5 gewesen, ungefähr. Sie ist 5 Jahre jünger. Ungefähr dort. Also, wo meine Schwester in den Kindergarten gekommen ist. Als letztes Kind dann durch den Kindergarten regelmäßige Fremdbetreuung sozusagen gehabt, hat dann meine Mama wieder angefangen zu arbeiten. Keine Ahnung, wie viel Prozent das damals gewesen sind. Ich schätze jetzt mal zwischen 40 und 60 Prozent Grössenordnung als Bibliothekarin. Ja. Und vorher ist es klar, mein Papa hat aber immer voll geschafft und hat eine Praxis übernommen. Und das hat natürlich geheißen, seine Arbeitsstunden sind nicht weniger geworden, im Gegenteil. Also er hat, ich glaube, sein ganzes Leben durch immer irgendwo 140 bis 160 Prozent Pensen geleistet. Plus minus.
Also bei uns war es genau gleich, ein bisschen mehr mittelschichtmässig. Oder? Mein Vater war Lokführer, meine Mutter Krankenpflegerin, auch genau aufgehört zu arbeiten, als Kinder auf die Welt gekommen sind, später wieder angefangen mit einem Teilzeitpensum. Im Nachhinein muss ich einfach sagen, es ist eigentlich schade für meinen Vater, dass die Optionen, die ich heute habe, damals noch so ein bisschen vorne rausgestanden sind, weil er hat eigentlich wahnsinnig Freude gehabt an Kindern und hat immer noch Freude an Kindern. Ja. Er hat eine scheiß Freude an seinen Enkel. Ich glaube, er wäre wahrscheinlich noch gerne mit uns einmal ein bisschen die Hype geblieben und hätte so ein bisschen Kind gesehen, aufwachsen, wer dann arbeiten. Ja, ich meine, am Morgen um 3 Uhr aufsteht, um irgendwelche Zeug durch die Schweiz durchheizen, ist jetzt auch nicht immer genau gleich spannend. Ich glaube, er hätte wahrscheinlich Freude gehabt, mehr Zeit zu verbringen, aber es war einfach damals keine Option gewesen. Und ja. Ich empfinde das wirklich auch als eine Befreiung, dass du das halt eben nicht mehr musst. Und ja. Also ich wette nicht müssen 5 Tage in der Woche arbeiten. Und
der Papp-Podcast.
Trotzdem ist es ja auch heute immer noch Realität, dass es sehr klar abgrenzbare so eine Art Familien- oder Vatermodell und Rollen gibt, wo immer noch zum sehr ausprägt gelebt werden. Also es ist, glaube ich, nach wie vor so, dass irgendwie 80% oder sogar mehr von den Männern, wenn sie Väter werden, im Job zu Pensum nicht reduzieren, sondern weiterhin Vollzeit schaffen. Vielleicht schafft dann die Frau nach dem Mutterschaftsurlaub auch relativ hochprozentig. Dann schaffen halt beide viel und Kinder sind relativ viel fremdbetreut, sei es in einer Krippe oder von Grosseltern oder so, oder von einer Tagesmutter. Oder die Frau schafft dann halt gar nicht oder wenig. Aber dass der Vater das Pensum gezielt reduziert, weil er Vater wird und weil er mehr Zeit will daheim sein und mit den Kindern und im Haushalt seinen Anteil möglichst gross will halten, damit es eben gleichberechtigt ist als Gesamtkonstrukt, ist nach wie vor eher selten im gesellschaftlichen Kontext. Und, aber da sind wir auch wieder bei uns, oder? Und bei dir, wie du deine Vaterrolle siehst, weil das hängt ja durchaus auch damit zusammen, eben, wie viel willst du arbeiten oder wie viel hast du das Gefühl, du müsstest arbeiten oder welche ökonomischen Zwänge existieren auch. Das spielt ja dann alles mit ihnen. Und eben wir sind in der privilegierten Lage, um die Entscheidung treffen können aus der eigenen Motivation heraus. Weil wir können sagen, was will ich für einen Vater sein? Und
wir sind auch insofern privilegiert, dass quasi Partnerinnen recht gute Jobs haben, die recht gut verdienen. Also ich glaube, bei uns ist es beide so, dass unsere Partner verdienen mehr Geld als wir. Das bedeutet ja einfach auch, dass du dort wirklich du hast keinen Grund, um jetzt irgendwie müssen dein Pensum erhöhen, es lange finanziell, wenn beide gleich arbeiten. Ich kann mir natürlich vorstellen, wenn dann irgendwie eben klassisch der Paar hat die bessere Ausbildung, verdient mehr, jetzt geht es darum, wir reduzieren das ein bisschen, lieber damit mehr Luft ist für Kinderbetreuung. Und dann musst du dann plötzlich anfangen zu rechnen, wenn irgendwie deine Partnerin Floristin ist und du bist Maschineningenieur. Ja, hey, das geht dann, das spürst du dann, oder? Ja.
Oder dann bist du in einer Situation, dass beide müssen viel arbeiten, damit es damit über die Runde kommst und ein bisschen langt. Ja, die Situation hast du dann ganz schnell auch. Dort hast du dann auch nicht in dem Sinne Wahl. Sondern dann bist du dann halt auch mehr oder weniger dazu gezwungen, dass beide relativ hochprozentig arbeiten, damit genug Geld reinkommt.
Der Papp-Podcast.
Aber ich meine jetzt mal ganz unabhängig davon, ob du jetzt 90, 80 oder 60 Prozent schaffst als Vater. Was ist deine Vorstellung von dir als Vater gewesen, bevor du es tatsächlich geworden bist? Wie hast du dich selber gesehen?
Ja, das ist eine gute Frage im Fall. Wie habe ich mich selber gesehen? Ich habe nicht irgendwie das Gefühl gehabt, es gäbe jetzt irgendwie eine Art von Ideal, das ich erreichen muss. Ich habe nicht irgendwie ein Ziel gehabt. Ich glaube, ich habe einfach. Es ist jetzt das zusätzliche Mitglied in meiner Familie, das jetzt da ist, das mich braucht. Und zwar für offensichtlich momentan mehr oder weniger alles. Fängt beim Anlegen an und hört beim Speak
auf. Das kann doch alles Mutter machen, die ist doch für das da. Da braucht es auch der Vater nicht.
Ich denke, ich sehe das einfach, das also wie Haushaltsarbeit. Das ist Arbeit, die muss erledigt werden und das teilen wir uns. Das Baby wird gewickelt, das Baby wird angelegt. Okay, stillen kann ich es nicht, aber ich kümmere mich um die Aurelia.
Und bald wird dann das mit der Breili kommen, ja, und dann ist Füttern sowieso wieder ein Abenteuer.
Aber weißt du, ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass irgendwie die Aurelia wahnsinnig davon profitiert, dass irgendwie ich rum bin, im Gegensatz zu nur Mutterbetreuung. Aber ich bin ja ganz sicher, dass sie irgendwie nicht darüber leidet. Ich meine, wenn wir über Vaterrollen reden, dann ist einmal so ein bisschen die Mutterrolle, die so total überhöht ist. Oder? Als wären nur Mütter in der Lage, ihrem Kind können die Bedürfnisse von den Augen abzulesen. Mhm. Ich finde, das ist halt auch ein... Ja, das ist auch ein alter Zopf,
oder? Ja, das ist ja auch überholt. Also, das ist ja auch längstens wissenschaftlich bewiesen, dass es nicht eine Rolle spielt, ob das, welches Geschlecht das eine Bezugsperson von einem Baby hat und auch keine Rolle spielt, ob jetzt da ein Verwandtschaftsgrad besteht oder nicht. Sondern entscheidend ist die Qualität von der Beziehung und von der Betreuung, die da ist. Ist das in die Nähe, der Fokus, die Aufmerksamkeit, die Emotionen, die Intimität, wo du mit deiner Tochter hast oder wo ein Baby mit irgendeiner erwachsenen Bezugsperson hat. Und dann glaube ich eben schon, dass das Kind und die Aurelia jetzt im Speziellen davon profitiert, dass du da und präsent bist, dass es mehr als eine so eine stabile Beziehung gibt für das Kind. Oder? Natürlich mindestens einmal.
Genau.
Aber ob das jetzt du oder deine Partnerin ist, ist ja mal für das Baby in dem ersten Moment völlig egal. Und wenn es sogar zwei sind, umso besser.
Ich denke
und mit jeder zusätzlichen Beziehung. Und dort, das war dann für mich wahnsinnig auch wichtig, dass ich von Anfang an die Beziehung zu meinem Kind aufbauen kann, vom ersten Tag an. Und das ist etwas, das merke ich jetzt, wo sie bald sexy wird. Wir haben wahnsinnig eine gute, nahe Beziehung, die extrem intim ist. Und da merke ich keinen qualitativen Unterschied zwischen der Art, wie Valentina mit mir umgeht und wie sie meine Nähe sucht und wie sie mit mir möchte schmusen und mich umarmen oder mit meiner Frau. Mhm. Da gibt es keinen qualitativen Unterschied, wirklich nicht.
Der Papp-Podcast.
Der Grundstein dafür, dass das heute so ist, der legst halt von Anfang an. Ich bin relativ sicher, dass das nicht irgendwie in den ersten vier Jahren primär die Mutter oder der Vater einfach eine Person die Hauptbindungsperson ist und dann kommt dann der Vater auch noch dazu und dann ist es nach zwei Jahren ist das als wäre es, als hätte es die ersten vier Jahre gar nichts gegeben, selbst wenn sich das Kind nicht daran erinnern kann. Die Bindung, die ist da und die geht über das bewusste Erinnern aus und ist wahnsinnig intensiv und wichtig. Und ich glaube, das gibt einem Kind wahnsinnig Stabilität im Leben, zu wissen, da gibt es die Menschen, auf die kann ich mich einfach immer bedingungslos verlassen und die sind immer für mich da. Und völlig egal, was für ein Seich das ich gemacht habe und ob ich jetzt eine Vase umgeschmissen habe als Kind oder später, weiß ich nicht, was für BS abzeugen als Teenager oder darüber aus, die sind einfach da und die Beziehung, das Urvertrauen, dass die da ist und dass die so stabil ist, das baust du dann nicht auf oder nicht mehr in dem Ausmaß auf, wenn der erst irgendwie, wenn das Kind schon 4, 5 oder noch älter ist.
Und für uns ist es ja doch auch viel schöner, wenn wir können mit unseren Kindern umeinander trollen und umeinander spielen, umeinander schmusen, als wenn mit unseren Arbeitskollegen über irgendwelche banale Themen wie Fußball oder andere erwachsene Themen reden, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist etwas, dort bist du jetzt gerade drin und ich merke jetzt, wie wichtig das war, dass ich das damals haben können. Und ich freue mich jeden Tag darüber, dass ich merke, die Beziehung ist so innig. Und ich finde das absolut grandios und das bereichert mein Leben ungemein.
Der Papp-Podcast. Der Papp-Podcast.
Das war der Papp-Podcast. Ein Gespräch unter Vätern. Ciao zusammen und bis zum nächsten Mal.